Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, die EM-Thekenphilosophen könnte man sagen, weil wir mitten während der Europameisterschaft da sind. Nein, ist nicht ganz der Fall. Wir wollen uns heute über den 1. FC Köln unterhalten. Wir wollen aber auch über den Journalismus reden, über Dinge, die man sonst noch machen kann außerhalb des Journalismus, weil da gibt es einen wirklich sehr interessanten Gast dazu. Und wir haben natürlich auch das Thema EM dennoch noch auf dem Schirm. Heute bei den Thekenphilosophen mit Holger Schmidt. Herr Holger, herzlich willkommen bei mir. Erstmals bei den Thekenphilosophen. Endlich hat es geklappt.
Genau.
Und jetzt kann ich erstmal erklären, wo du herkommst, weil da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Okay. Du warst ja ewig lange beim Sportinformationsdienst, hast dann gewechselt zur Deutschen Presseagentur. Da hast du die letzten Jahre, ich glaube sieben Jahre verbracht und hast aber jetzt den Journalismus verlassen. Eine Edelfeder, die uns verlässt. Also unglaublich, und du wirst uns heute erzählen, was du machst. Du bist, wie nennt sich das offiziell? Medienberater,
ja, Kommunikationsberater? Genau, Medien- und Kommunikationsberater. Also werde mit Spielern, Sportlern, Trainern, Funktionären, Vereinen, Verbänden, Beratern zusammenarbeiten und hoffnungsvolle Protagonisten im Sport und vor allem im Fußball, aber auch olympischer, paralympischer Sport so ein bisschen fördern, ein bisschen auf die Medienlandschaft vorbereiten, mit ihnen arbeiten und ja, freue ich mich riesig drauf.
Ich freue mich auch drauf, vor allen Dingen freue ich mich auf die Erklärungen und auch auf deine, ja, wie soll ich sagen, Rückschau auf deine vielen, vielen, vielen Jahre. Du bist ja noch relativ jung, aber trotzdem die meiste Zeit deines Lebens warst du nochmal Sportjournalist.
Ich war jetzt genau die Hälfte meines Lebens, ich bin 48, war 24 Jahre festangestellter Redakteur bei den beiden Nachrichtenagenturen. Ja. Und wenn man vom ersten Artikel, den ich im ersten Praktikum bei der Saarbrücker Zeitung gemacht habe, rechnet, dann waren es 32 Jahre.
Ja. Mit 16 war der erste Artikel. Das ist dann doch schon sehr lange. Und da muss man wirklich sagen, also ich sage es jetzt mal völlig unbefangen, der Mann ist einer der begabtesten Schreiber dieses Landes und da geht echt was verloren, muss man einfach so sagen. Das ist meine ganz persönliche Meinung, aber die stimmt. Also von daher könnt ihr mir einfach glauben, ist ein bisschen schade, aber du hast spannende Sachen vor und du wirst uns das gleich ein bisschen erzählen. Aber zunächst fangen wir mal natürlich mit dem ruhmreichen 1. FC Köln an, weil das ist ja unser Hauptthema hier bei den Thekenphilosophen.
Und ich war den ja 15 hast du ja Jahre oft FC-Reporter. Genug.
Ja, ja, eben. 15 Jahre FC-Reporter. Oh, da bin ich schon gespannt, was du da für Storys auf der Kette hast, wie man so schön sagt. Ne? Aber jetzt ist ja heute der neue Spielplan rausgekommen. Für die erste Liga interessiert eh keinen und für die zweite auch. Also, und der 1. FC Köln hat es mit einem alten Bekannten zu tun, mit Steffen Baumgart. Also der HSV kommt nach Köln und gleich am ersten Spieltag. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ja, das wird wieder ein gnadenlos überladenes Spiel. Ich glaube, da wird wirklich die ganze Woche über nichts anderes gesprochen werden. Und ja, aber es ist cool. Also man sucht sich natürlich auch solche Spiele aus, um direkt in die Liga reinzugehen mit einem Highlight, mit Diskussionsstoff, mit Emotionen. Und es gab ja lange Zeit das Gerücht, dass Köln-Düsseldorf das Auftaktspiel wäre. Da hätte ich mich aber schon ein bisschen gewundert, weil solche Derbys normalerweise eben aus Sicherheitsgründen nicht am Abend stattfinden, wo dann im Dunkeln eben die Heimreise angetreten wird. Und ja, HSV ist, glaube ich, schon eine gute Wahl. Also, wie gesagt, wird sich sehr viel darauf zuspitzen. Aber letztes Jahr war, glaube ich, Hamburg-Schalke. Also, man sucht da schon immer die Top-Spiele raus. Und natürlich, Köln-Baumgart ist natürlich nochmal eine ganz besondere.
Das ist ja vor allem auch das erste Aufeinandertreffen seit der Trennung. Und der FC und Baumgart, die hatten ja schon eine gewisse Symbiose. Die Fans waren sehr stark auf der Seite von Steffen Baumgart. Er hat ja auch große Erfolge hier erzielt. Europa unter ihm nochmal geschafft mit einem Punkterekord, der auch noch höher war als das, was Peter Stöger seinerzeit in der Europa-League-Saison geschafft hatte. Also da muss man schon sagen, er hat ja schon eine tolle Visitenkarte hinterlassen. Allerdings hat er auch, ja, ich will nicht sagen, ein paar Trümmer hinterlassen, aber zumindest nicht nur Gutes. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, wie das dann am Ende wird.
Ja, es ist ja überhaupt im Fußball so und in Köln ist das immer noch mal so ein bisschen verschärft gefühlt, dass alles immer gnadenlos gut oder gnadenlos schlecht ist. Und man muss wirklich bei Steffen Baumgart sagen, die Trennung war richtig, das hatte keinen Sinn mehr gemacht und ich glaube auch nicht, dass sie mit ihm die Klasse gehalten hätten, so große Heldenverehrung wie der ein oder andere betreibt. Aber das gibt, es gibt natürlich keinen Grund, das, was er vorher geleistet hat, dadurch schlecht zu machen.
Also, nee, das eine
ist diese, diese leblose Mannschaft wiederbelebt hat, das war wirklich spitze, das hätten nicht viele andere so geschafft.
Ja.
Und deswegen bleibt zwar ein blödes Ende, aber das ist eigentlich fast immer im heutigen Fußball so, wenn man sich trennt und 2,5 Jahre ist schon, glaube ich, eine relativ lange Zeit gewesen im heutigen Profifußball. Meistens geht es nicht gut auseinander, aber davor war wenigstens eine gute Zeit und von daher denke ich, dass die Gefühle tendenziell eher positiv sind.
Ist ja so generell jetzt aber auch interessant, dass der HSV kommt jetzt und meine erste Reaktion, ich musste natürlich wieder einen kleinen blöden billigen Witz reißen, die ging ja in die Richtung, ne, dass, dass es ja ganz nett ist, dass wir jetzt einen so erfahrenen Zweitligisten bekommen, ne, ist ja der Zweitliga-Dino, ne, dass der HSV jetzt kommt, ne, da, also sprich kleine Vorteile für den HSV, die kennen die Liga am besten. Aber
hoffen wir mal, dass der FC nicht der Zweitliga-Dino wird.
Irgendwie. Ja, das kann ja auch passieren. Und deswegen habe ich bei dem Scherz auch eine kleine, wie soll ich sagen, hatte ich keine Sorgen, dass wir das eventuell auch werden könnten. Die Sorge war ja bis vor kurzem auch noch da, ne, dass man ja vielleicht auch durchgereicht wird. Ich meine, das Thema Transfersperre haben wir hier bei den Thekenphilosophen ja oft genug, also mit Julian Witzel, mit Christian Löhr, mit allen, die jetzt hier waren, haben wir das oft gesprochen, Jürgen Kemper vor kurzem. Ich glaube, da haben wir jetzt langsam aber sicher mal einen Haken dran gemacht.
Ja, und dann sind wir wieder beim Punkt, es geht wieder in die andere Richtung. Ne? Also ja. Es war so, wir haben uns wirklich mal so März, April, habe ich mit manchen Fans gesprochen, auch mit Kollegen, und da war wirklich so das Gefühl, boah, wenn die jetzt alle gehen, von denen wir glauben, dass sie gehen, dann guck dir mal an, 6 bis 10 in der zweiten Liga, Karlsruhe, Fürth und so weiter, ob die dann besser sind, und dann geht es gegen den Abstieg und dann kennt man die Dynamik in Köln. So, und jetzt sind natürlich alle wieder so, wir haben alle gehalten und ich habe schon gelesen, mit der Mannschaft muss man aufsteigen, ist der klare Aufstiegsfavorit, ist natürlich genauso Quatsch. Mhm. Ich finde es erstmal gut, dass man die Stimmung umgedreht hat, dass man wirklich eine erfahrene Mannschaft hat, dass man einen Kern hat, dass man, glaube ich, auch das Geld, was man auf dem Transfermarkt nicht ausgeben durfte, dann doch sinnvoll in das gesteckt hat, was man hatte, wo man wusste, was man daran hat. Natürlich sind die Spieler im Endeffekt auch Absteiger.
Ja.
Trotzdem gibt es da schon viele, viele talentierte Spieler, auch viele mit einem guten Charakter. Und die haben damit auch ein Zeichen gesetzt, dass sie das reparieren wollen. Und jetzt von der Stärke, man kann, wie gesagt, das noch gar nicht so genau sagen, weil alle noch nicht durch sind mit ihrer Kaderplanung. Deswegen ist es jetzt totaler Quatsch zu sagen, es ist ein Aufstiegskandidat oder die spielen 5 bis 10. Aber ich habe jetzt das Gefühl, erstmal ist diese Untergangsstimmung ist komplett gestoppt und teilweise gedreht. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig.
Ja.
Und ich glaube, sie sind gut aufgestellt. Und dann kommt eben viel dazu, gerade in dieser zweiten Liga mit Dynamik. Also wenn man sich vor, ich glaube, 2, 3 Jahren als Schalke und Bremen, die waren bis zum 28. Spieltag, glaube ich, 7. und 8. und sind dann noch beide aufgestiegen. Also ja. da geht gerade unheimlich viel dann. Und wenn du dann 7. bist, verlierst 2-mal, dann sind es noch 4 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Also die zweite Liga ist ja richtig, richtig schwierig. Und deswegen alles mal abwarten. Sie haben das jetzt gestoppt, gebremst und sie sind jetzt gut aufgestellt. Und mit dem Trainer muss man gucken, wie das passt. Aber auf jeden Fall gibt es keinen Grund mehr für Weltuntergangsstimmung.
Ja, die Weltuntergangsstimmung, die schlägt in Köln natürlich immer direkt um in hoch. Ne? Also es wird gejubelt ohne Ende. Ich fand das teilweise schon echt ein bisschen befremdlich. Also jetzt bin ich ja Hürter, Randkölner, wie man so schön sagt. Also wurde genau auf der Grenze sozusagen zu Köln, aber manchmal, ich habe den Rheinländer ganz klar in mir, ohne Zweifel, und habe auch lange noch in Köln gelebt, habe übrigens einen Kölner Vater und eine Hürther Mutter, also von daher, nein, aber wo ich hin will, ist diese Sache, dass jetzt im Prinzip, was du eben sagtest, jetzt ist alles super, jetzt sind die Leute, die mal vor ein paar Wochen noch die größten Versager waren, die größten Hoffnungsträger.
Ja, auch das, Keller war dann der Abstiegsbaumeister und jetzt ist er der Aufstiegsbaumeister, das ist alles Quatsch. Also das ist wirklich, natürlich gab es einen Moment, wo du gesagt hast, boah, diese Mannschaft hat letztes Jahr nicht viele gute Spiele gemacht. Das muss man einfach mal so feststellen.
Ja.
Also auch die Siege, die sie gebracht hat, gegen Gladbach mit 2 Elfmetern, gegen Frankfurt mit 2 roten Karten, so, da waren wenig wirklich überzeugende Leistungen dabei. Und wenn so eine Mannschaft absteigt und wenn du dann das Gefühl hast, da gehen jetzt noch die 5, 6 Besten und es kann keiner kommen und du kannst alles nur von unten auffüllen, dann gab es schon Grund zur Skepsis, sagen wir es mal so. Nicht zur Weltuntergangsstimmung, sondern zur Skepsis. Und da muss man ganz nüchtern sagen, hat Christian Keller jetzt einfach einen richtig guten Job gemacht, weil er mit dem, was er machen konnte, da hat er so ziemlich alles, glaube ich, rausgeholt, hat dann auf der anderen Seite aber auch offensichtlich widerstanden, da zu große Kapriolen zu machen bei Davy Selke und Co. Und von daher hat er da jetzt eine richtig gute Mannschaft hingestellt, Was dann daraus wird, müssen wir abwarten.
Ist auf jeden Fall interessant und also wir haben das ja auch in den letzten Wochen, also diese Drehung, diese Wende, die ja jetzt beim 1. FC Köln ist, schon festgestellt. Man muss auch sagen, dass alle letztendlich da nach dem Abstieg eigentlich einen guten Job gemacht haben. Also auch der hart kritisierte Vorstand zu Recht, ne, hat sich da auch noch bei dem Mitgliederstand sich noch ordentlich verkauft. Von gut will ich jetzt nicht reden, aber ordentlich. Also es sind doch die richtigen Weichen gesetzt worden. Aber ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, warum denn erst jetzt? Ne, nachdem die Kritik so riesig war, übrigens hochverdient, also wer so schmählich absteigt, der muss Kritik ertragen können, der muss Fragen beantworten, das haben sie gut gemacht. Und dann natürlich auch noch diese Transfersperre, jetzt erwähne ich sie doch nochmal, noch kein deutscher Verein hat eine Transfersperre bekommen. Ja, und trotzdem scheint sich jetzt alles gedreht zu haben. Jetzt hat man sogar noch Spieler geholt, die zumindest laut Datenblatt, so nenne ich das immer, durchaus Sinn machen und verleiht die jetzt. Also, wie findest du das? Also gerade diesen Move
mit den vier jungen Spielern. Natürlich ist es das, was du tun kannst. Ich kann die Spieler jetzt gar nicht so beurteilen. Mhm. Also den von 1860 habe ich ein, zweimal gesehen. Der ist mir schon aufgefallen, dass der talentiert ist. Mhm. Aber klar, im Endeffekt ist es gut, wenn du sagst, wir können keine anderen Spieler verpflichten. Dann sichern wir uns erstmal die und kümmern uns vor allem auch drum, wo sie den nächsten Schritt machen können, indem wir sie schon verpflichten und dann verleihen und nicht sagen, spielt einfach irgendwo.
Und dann mit Migalke noch einen neuen Manager da vereinbaut. Genau, wo
man in enger Abstimmung ist. Ja. Und man muss jetzt sehen, zum Beispiel bei Soldo hat es jetzt nicht funktioniert, aber bei den anderen, bei Urbig, bei Lemperle, auch bei Obusch, wobei man jetzt gucken muss, dritte in die erste Liga, aber da hat es ja total funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, eine Lehre aus der Vergangenheit, dass man so sagt, es gibt ja nicht nur bei den jungen Spielern die Chance, starten sie durch oder verkaufen wir sie. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sie ranzuziehen, sie mal auszuleihen, sie Erfahrung sammeln zu lassen. Das machen die großen Vereine, das hat der FC Bayern schon vor 20, 30 Jahren gemacht. Ja. Haben Philipp Lahm nach Stuttgart verliehen und David Alaba nach Hoffenheim und die kamen zurück und sind komplett durchgestartet. Also, ja. Also deswegen, wenn das die richtig guten Jungs sind, dann ist das sowieso ein sinnvoller Move und jetzt, in der jetzigen Phase, noch dreimal mehr und ich glaube natürlich, dass sie auch im Winter noch ein paar Chancen haben. Wobei du natürlich aufpassen musst, im Winter ist auch nicht immer die erste Garde auf dem Markt.
Ja.
Ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass da vielleicht schon das ein oder andere Vorgespräch geführt wurde.
Na, da wird auf jeden Fall Gespräche geführt werden. Sie müssen ja was tun, auch vor allen Dingen im Sturm, weil da ist ja die Frage, auf wen willst du jetzt setzen? Ne? Du hast, es wird ja so ein bisschen gemunkelt, dass Adamyan aktuell die Nase vorn hat, da graust einem ja schon so ein bisschen vor. Aber wer weiß, vielleicht findet er ja irgendwann sein Torjäger.
Irgendwann zwischendurch hatte er wieder gute Ansätze. Es ist echt schwer zu sagen. Und wie gesagt, gerade bei Stürmern ist die zweite Liga wieder was ganz anderes.
Ja.
Also das ist dann schon nochmal ein
Unterschied. Eine halbe Sekunde mehr Zeit.
Ja, nochmal ein Unterschied, ob du da wirklich gegen Top-Innenverteidiger spielst, die wirklich auch noch super schnell sind und alles, oder ob du wirklich gegen, ich sag's mal, etwas gemein gegen Holzhacker spielst und vielleicht dich dann, je nachdem, was für ein Stürmer du bist, dich besser befreien kannst.
Also ich schaue mal gerade auf den Spielplan, was so jetzt nicht den ganzen, aber zumindest mal so die ersten 5, 6
Spiele. Aber Gutes habe ich gesehen, der FC startet mit dem Heimspiel und hat am 34. Spieltag, wenn es dann noch um irgendwas geht, auch ein Heimspiel gegen Lautern.
Ist
auch
gegen Lautern, ja.
Richtig krasser Abschluss.
Ja, ja, das kann interessant werden, je nachdem. Aber das zweite Spiel finde ich schon interessant. Das findet in deiner Heimat statt, also in der Nähe jedenfalls, in Elversberg. Du bist ja Saarländer.
Neuer Ground für viele, ne?
Ja, du bist Saarländer, so wie Jonas Vector, ne? Also guter Move. Jetzt habe ich auch schöne Überleitung zum Buch gebracht. Also sind noch ein paar da, ihr könnt immer noch bestellen. Also
so aber nicht mehr viele, glaube ich.
Ja, nicht mehr so viele, aber wir lassen wahrscheinlich demnächst wieder nachdrucken. Ja, also, aber das mal am Rande. Also Elversberg ist natürlich dann eine ganz andere Nummer als der HSV.
Ja, vom Namen her nur. Genau, also, aber von der Spielweise vielleicht gar nicht mal so. Weil auch eine sehr aktive, offensive Mannschaft.
Der HSV ist da ja auch schon untergegangen. Ne?
Also genau. Also, ja. Und gerade dort, da weißt du, dass du in der zweiten Liga angekommen bist, erstmal vom Stadion, weil die natürlich auch jetzt bis letztes Jahr in die zweite, von der vierten in die zweite durchmarschiert sind, auch zum ersten Mal da waren. Haben jetzt das Stadion im ersten Schritt ausgebaut, letztes Jahr, haben es jetzt nochmal ausgebaut. Trotzdem hat es natürlich, ich glaube, nach dem Ausbau 18.000 oder so, ist dann schon eine andere Welt und gleichzeitig aber auch eine richtig starke Truppe, die letztes Jahr problemlos die Klasse wiedergehalten hat. Also das wird direkt eine heiße Nummer.
Ich habe komischerweise gerade so ein Heidenheim, so ja, kam ja, mir gerade, fleuchte mir durch den Hinterkopf.
Ja, ja, so in die Richtung.
So in die Richtung geht das, ne? Nur in einer früheren Phase natürlich, ja, die sind noch nicht so weit. Aber das hat man ja dann gesehen, wie wir da vermöbelt worden sind. Also dann hast du im dritten Spiel wieder Heimspiel gegen Braunschweig, um dann anschließend nach Schalke zu fahren. Und dann kommt Magdeburg und Schalke, dann nach Düsseldorf. Also,
Schalke ist natürlich immer gut, möglichst früh. bis die sich gefunden haben, wobei vielleicht auch besser spät, wenn da wieder ein bisschen Theater ist. Aber das sind natürlich Elversberg, Schalke, Düsseldorf sind natürlich lustige erste Auswärtsspiele. Ja, das ist.
Also,
aber da siehst du eben, wie gut die zweite Liga dann eben auch ist. Ne?
Ja, zumal es wird ja immer wieder behauptet, und das stimmt ja auch, dass die zweite Liga einfach unfassbar attraktiv von den Namen her ist. Also jedenfalls die meisten, also was da mittlerweile alles rumläuft und an wirklich Meistern und ehemaligen großen Vereinen. Ist auf der einen Seite schön, dass du jetzt da nicht in irgendwelchen, ja, nur kleinen Stadien bist, auf der anderen Seite aber auch traurig, wo es den deutschen Fußball hingeführt hat und was die jeweiligen Manager, auch die des 1. FC Köln, veranstaltet haben, damit so tolle Vereine unten spielen. Aber
bei der EM war jetzt, glaube ich, die Hälfte der Stadien Zweitliga-Arena, ne?
Tja,
ja. Köln, Düsseldorf, Schalke, Hamburg.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Auch mit die größten, also Köln ist jetzt leider viel zu klein. Warum haben die eigentlich in Köln 50.000? Dieses kleine Stadion habe ich nie verstanden, aber das nur am Rande. Naja, wir werden sehen, wie es kommt. Es ist ja noch viel zu früh, irgendwas zu sagen. Dennoch frage ich dich nochmal zum allerersten Eindruck von Trainer Struber. Gerhard Struber,
ja,
also RB-Familie, das scheint ja ganz in zu sein beim FC.
Ja, es ist eigentlich überall in, ne? Zumal das ja inzwischen auch weit gefächert ist. Es ist ja gefühlt fast jeder mal irgendwann in irgendeiner Form durch die UAB-Schule oder irgendwie anders mit Rangnick zu tun gehabt oder was weiß ich was. Also ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Trainer auf jeden Fall. Es ist natürlich wieder so ein bisschen der Schulz war ja so ein bisschen Gegenentwurf zu Baumgart, jetzt kommt wieder so ein bisschen Gegenentwurf und das halt immer mit derselben Mannschaft. Da muss man schauen. Glaube, er spielt sehr, sehr extrem auf Pressing auch. Aber ja, muss man schauen. Ich finde, mein erster Eindruck ist gut. Ob er passt, kann man nicht sagen. Also wie gesagt, auch heute so Sachen wie, ob er kennt die erste oder zweite Liga, sowas finde ich relativ unerheblich, weil einfach mit dem heutigen Datenmenge schaut sich jeder auf jedes Spiel, bereitet sich vor und so. Das ist heute relativ unwichtig, ob einer jetzt schon irgendwie 8 Jahre in der zweiten Liga war oder so. Ich glaube, er weiß sehr genau, was er da tut. Hat sich bewusst für die Aufgabe entschieden, umgekehrt auch. Ich bin gespannt. Also das ist wirklich was man abwarten muss. Es kann richtig gut gehen. Es kann so ein bisschen Peter Stöger-Vibes kriegen von damals, als sie dann aufgestiegen sind. Es kann auch in die Hose gehen. Ich bin gespannt.
Also interessant finde ich schon, dass man hat ja schon eine ganz andere Sprache jetzt, nicht nur wegen des österreichischen Dialekts, ne, aber da muss wohl angeblich dieses Gemma, ne, das muss also jetzt wirklich da, und die dänischen Spieler, die wissen überhaupt nicht, was der da gerade sagt. Ne, also das, ich stelle mir das sehr interessant vor. Du hast das ja oft genug mitbekommen, wenn neue Trainer kommen, wie das
dann. Ja, aber so beim Österreicher so, also wie gesagt, bei Stöger hat es ja auch da blödes Ende, aber vorher alles super.
Ja.
Und das hat ja vor allem auch so menschlich total gepasst. Und Peter Stöger hat auch immer gesagt, so der Österreicher und der oder gerade der Wiener und der Kölner, die sind sich gar nicht so unterschiedlich. Also wenn man sich auch so ein bisschen das Lied gut anguckt oder wenn man mal so in Wien abends rausgeht, da gibt es schon so ein paar Gemeinsamkeiten, wo man das Gefühl hat, man kann sich da gegenseitig relativ gut zurechtfinden. Und
feiern sich gerne selbst.
Auch das, ne?
Genau. Also das, auch das. Weil man sonst wahrscheinlich nicht viel zu feiern hat.
Jetzt sind wir natürlich tief in der Klischeekiste, aber,
ja,
aber wie gesagt, ich kann mir das schon,
Podcast,
also. ich kann mir das schon echt gut vorstellen, dass das so über die Schiene, ist ja auch immer was, ob man lange fremdelt mit irgendwas und oder ob man irgendwie hinkommt und fühlt sich halt gleich zu Hause. Also wie gesagt, du hast gesagt, du bist Rheinländer, ich bin Saarländer, die fühlen sich im Rheinland auch sofort wohl. Oder
ja,
also wir fühlen uns da irgendwie total verwandt und dann geht das halt total schnell.
Ne? Sieht man ja an Jonas Hector, mit der eine wunderbare Überleitung gelungen ist.
Ja,
egal. Ja gut, aber wie auch immer, wir lassen uns alle überraschen. Also das ist auf jeden Fall spannend und wir müssen jetzt diese Liga annehmen. Es ist eben so, wir sind abgestiegen, das siebte Mal. Tut immer noch weh, aber irgendwann Haken dran und jetzt halt wieder auf zu neuen Ufern. Ja, auf zu neuen Ufern ist natürlich auch eine Überleitung, die, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Weil wir kommen jetzt natürlich...
War auch mein Leitsatz, ne?
Ja, kann ich mir... Ja, stimmt. Ja, genau. Jetzt weiß ich ja, du hast ja dann deinen Post abgesetzt, ne?
Und Lago Maggiore,
genau. Hast auch ein bisschen ausgeholt. Ich glaube, du hattest das Gefühl, du musst das auch erläutern, ne?
So, dass, ja, logisch.
Ne? Also,
wenn du so einen großen Schritt gehst.
Ja, das ist ein großer Schritt. Vor allen Dingen, weil es ja nicht irgendwie, etwas Ähnliches ist, sondern es ist ein kompletter Seitenwechsel. Ne? So kann man es ja schon.
Ja, also ein Seitenwechsel ist es definitiv. Es ist auch nicht nur ein Jobwechsel, sondern es ist wirklich auch ein Berufswechsel. Natürlich hat es miteinander zu tun und natürlich ist das, was ich jetzt die ganzen Jahre getan habe, ist wirklich die ideale Vorbereitung für das, was ich jetzt tue. Also gerade bei der Agentur ist es ja so, dass du alle Medien im Blick hast, dass du alle Medien scannst, dass du für alle Medien arbeitest und schreibst, dass du auch mit allen im Kontakt bist. Ich war jetzt, wie gesagt, die letzten 7 Jahre noch Regionalleiter, wo das dann meine direkten Kunden waren. Und habe ja ein paar Jahre Nationalmannschaft und Formel 1 und alles gemacht und kenne wirklich sehr, sehr viele Kollegen und rede auch mit denen und weiß halt wirklich genau so was machen die, was nutzen die, wie arbeiten die, welche Nöte haben die, welche Sorgen haben die und was brauchen die. Und das jetzt einfach für die andere Seite zu nutzen, finde ich erstmal sehr, sehr spannend. Wobei mein Ziel jetzt nicht ist, also ich habe mich zum Beispiel immer über die Kollegen geärgert, die Journalisten waren und sind dann in den PR-Bereich und du hast nach 3 Monaten das Gefühl gehabt, sie waren nie Journalisten. Mhm. So, also es ist für mich schon so, dass ich, weiß ich nicht, ob das jetzt zu Beginn ein sehr hehres Ziel ist, was sich am Schluss vielleicht nicht umsetzen lässt, aber ich denke schon immer auch ein bisschen, dass ich den Journalisten mitnehmen will und dass ich zum Beispiel sage, wenn wir jetzt zusammen vielleicht eine schöne Geschichte erarbeiten, wenn man vielleicht an irgendwas denkt, was vorher gar nicht berichtet wurde. So, und ja. Man setzt sich dann wirklich mit einem Journalisten zusammen oder für ein Interview und am Schluss haben vielleicht alle was davon. Ja, also vielleicht hat am Schluss der Spieler oder Trainer was davon, der Journalist von, weil er eine gute Geschichte hat. Und auch noch der Zuschauer, weil das vielleicht was viel spannenderes, werthaltigeres ist.
Um damit die Leute auch wirklich dann auch verstehen, was genau jetzt sozusagen das Thema ist. Also ich bin jetzt ein Spieler oder ich bin ein Trainer oder ein Sportdirektor oder was auch immer. Und es muss ja nicht nur Fußball sein, wir können auch über einen ganz anderen Sport reden. Mhm. Ich gehe dann zu dir, weil ich das Gefühl habe, ich bin medial falsch dargestellt oder würde gerne, weil ich frisch auf dem Markt bin oder relativ jung bin noch, jemanden haben, der mich medial begleitet oder wie kann man das verstehen?
Falsch dargestellt wäre ein Ansatz, aber ist jetzt nicht das in allererster Linie. Also das Zweite war schon sehr, sehr richtig. Also diese enge Begleitung, also ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen auf Tour und besuche alle, mit denen ich zusammenarbeite. Und wir machen dann erstmal so eine Medienschulung, wo wir halt über allgemeine Dinge, wo man sich so ein bisschen auf so ein bisschen Gespür kriegt für bestimmte Dinge und sich auf Situationen vorbereiten kann. Und dann bin ich eben auch so der Begleiter im Alltag. Also dann, wenn der Trainer mich anruft und sagt, du, ich habe kleine Pressekonferenz und ein schwieriges Thema, was soll ich denn da sagen und was mache ich denn, wenn die Frage kommt? Oder wir gehen direkt von vornherein das durch und sagen so, pass auf, heute wird wahrscheinlich das und das gefragt.
Also du machst jetzt nicht Verträge oder sowas, also Spielerberater oder sowas, das bist du jetzt eher nicht.
Ist nicht mein Plan, könnte hier und da passieren, aber Verträge vielleicht in dem Sinne, dass ich jemanden auch mal platziere irgendwo, was weiß ich, in einer Fernsehsendung als Speaker oder mit einem Sponsor oder so, das kann schon eher sein. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die Vertragsverhandlungen mit anderen Vereinen führe. Das ist jetzt nicht. Also es gibt schon jetzt auch welche, die sagen, vielleicht machst du das mal mit oder ich habe gerade noch gar keinen, das gibt es ja auch bis in die höheren Ligen rein.
Ja.
Da muss ich dann aber mal schauen. Also das ist natürlich auch so, dass ich da jetzt nicht Halleluja rufe und sage, mache ich alles und nachher nutze ich ihn nicht und verbrenne mich auch dabei. Also das wäre nicht Sinn der Übung. Also ich will mich jetzt in allererster Linie auf diese Mediensache, auch Medienplatzierung oder wenn es verschiedene Anfragen gibt, so ein bisschen zu filtern, welches Interview macht man, welches vielleicht besser nicht in der Situation, wann muss man mal die Klappe halten, wann darf man auf Dinge vielleicht nicht reagieren, wann muss man reagieren, so Krisenkommunikation, aber auch eben Chancen nutzen. Also da werden ja viel zu viele Chancen irgendwie noch liegen gelassen, wo man denkt so, werden interviewt und dann erfüllen sie ihre Pflicht und beantworten die Fragen und gehen wieder und sehen halt gar nicht, welches Potenzial sich da öffnet, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist, wenn die Fußballwelt etwas übertrieben gesagt ihnen zuhört, dass man dann einfach nur sagt, okay, ich entledige mich dem möglichst schnell und bringe die drei Fragen hinter mich, sondern dass man...
Ja, also das wollte ich gerade fragen. Das habe ich jetzt nicht in diese Richtung gedacht, dass du Leuten praktisch sagst, was sie in diesen drei Fragen-Interviews zu sagen haben, haben es leider nicht belohnt.
Also Floskeln habe ich mir auch fest vorgenommen, so ein bisschen auszutreiben. Mhm. Also das war eine Entwicklung, die vor ein paar Jahren mal eingesetzt hat, als man das Gefühl hat, mit jedem Satz kriegt man irgendwie Ärger. Und dann ist man nur auf diese Allgemeinplätze zurückgegangen. Und ich fand das sowohl als Zuschauer als auch als Journalist furchtbar langweilig. Und also für mich war es auch so, Sätze wie, ich schaue nur von Spiel zu Spiel oder so, die waren für mich quasi wie nicht gesagt. Also die habe ich auch, wenn es irgendwie ging, nicht zitiert. Und wenn man das im Fernsehen sieht und sieht jemanden, das kommt ja auch total unsouverän rüber, wenn du wirklich nur... Du bist auch die ganze Zeit angespannt, du bist einfach darauf bedacht, bloß keinen Fehler zu machen, und das wirkt halt auch überhaupt nicht authentisch. Und man hat auch den Leuten die Floskeln eingetrichtert in Fällen, wo ich das Gefühl habe, das ist halt völlig unsinnig, weil es eben unglaubwürdig ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, du gewinnst 3-0 und der Stürmer macht 3 Tore und dann ist er beim Sky-Interview 1 Minute nach Schlusspfiff und dann sagt er, Hauptsache die Mannschaft hat gewonnen.
So. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Genau,
und muss sich quasi zwingen, sein fröhliches Gesicht irgendwie einzubinden. Mhm. Und wenn er zum Beispiel sagt, das Wichtigste ist der Sieg der Mannschaft, aber mit 3 Toren ist natürlich schöner. So, dann soll man mir einen zeigen im Verein, mit dem er Ärger kriegt.
Ja.
So, und dann sieht das aber emotionaler aus und ehrlicher und sein Gesicht passt auch, glaube ich, zu dem, was er sagt. Das ist jetzt ein total schlichtes Beispiel.
Naja, ich verstehe
das schon. Aber ich finde, dass die Floskeln, das wurde eben aus lauter Vorsicht viel zu sehr übertrieben, auch auf eine Art und Weise, die in keinster Weise nötig war. Und da gibt es eben viele kleine Dinge, wie das, was wir gerade gesprochen haben, aber auch subtile und größere Dinge, glaube ich, an denen man arbeiten kann, wo man sagt, so, jetzt sei du selbst und sag auch mal was und glaub mir, du wirst keinen Ärger dafür kriegen.
Da würde mich sehr freuen, wenn deine Arbeit sich dann darauf auswirkt, dass ich in 3-4 Jahren vielleicht nicht mehr diese üblichen Kram hören, wo das vorgestanzte Interview, was jeder gibt, sich ständig wiederholt. Also das wäre schön.
Gar nicht mehr wird schwierig, aber,
aber ich
versuche es möglichst weit rauszukriegen, zumindest halt eben mit denen ich arbeite natürlich.
Ja. Mit wem arbeitest du? Also darfst du Namen nennen oder wie sieht das aus? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig aktuell.
Ja, also Namen erstmal noch nicht, auch deshalb, weil ich glaube ich auch mit allen so einzeln noch besprechen muss. Also ich habe jetzt offiziell Montag erst angefangen, mit allen so ein bisschen besprechen muss.
Ganz aktuell hier bei uns,
ja,
genau, mit dieser Nummer. Genau, ne? Das sind wir die Ersten, die das dann auch hier verbreiten.
Erster Podcast.
Ja, danke.
Und deswegen, also da muss ich natürlich auch mit jedem nochmal so ein bisschen sprechen. Und das hängt natürlich dann auch wieder davon ab, was muss ich oder will ich oder werde ich für denjenigen tun? Wo trete ich dann vielleicht für ihn auf? Bin ich wirklich ein Berater im Hintergrund? Oder trete ich zumindest im Bereich auf die Journalistenkollegen in Erscheinung, indem ich halt irgendwas vermittle oder so? Das muss ich jetzt von Fall zu Fall noch rausfinden. Also was ist auf jeden Fall, dass ich, ich habe wen aus der ersten Liga, aus der zweiten Liga, aus der dritten, auch einen aus der vierten. Also ich habe wirklich auch Leute, an die ich glaube, dass sie eine Entwicklung machen, wo ich sie begleiten will. Also das Lustige war halt auch, wenn man den einen oder anderen angesprochen hat, dann kam sehr oft die Reaktion, ja glaubst du, ich habe das nötig? Und dann sage ich, naja, wenn ich jetzt ein Spielerberater wäre und würde dich ansprechen, dann würdest du dich wahrscheinlich geehrt fühlen. Und ein bisschen ist es so auch, weil ich suche natürlich schon nach Leuten, wo man sagt, mit denen kann man noch was machen, mit denen kann man noch arbeiten, die kann man noch voranbringen, aber die sollten schon ein gewisses Potenzial und Talent und auch Interesse in diesem Bereich haben. Mhm. Die Leute suche ich, sind natürlich überwiegend noch relativ junge, wo ich aber sehr, sehr sicher bin, dass die sowieso ihren Weg gehen und dass ich ihnen eben ein bisschen dabei helfen und sie ein bisschen begleiten kann.
Interessant.
Ich habe auch, wie gesagt, abseits des Fußballs, bin jetzt so ein bisschen im olympischen Sport mit drin. Paralympics war viele Jahre mein zweites Steckenpferd.
Ja.
Da habe ich auch den einen oder anderen Sportler. Also das ist ein buntes Feld.
Da kann man ja auch ruhig mal dein Buch hier erwähnen, was du da geschrieben hast, gemeinsam mit Matthias Meester. Ja. Klein anfangen, groß rauskommen. Ich kann es auch mal in die Kamera zeigen. Für die Audiohörer, ihr müsst euch jetzt einfach klein anfangen, groß rauskommen, googeln. Also es ist ein sehr schönes Buch, ein witziges Buch, aber nicht nur, sondern auch nachdenklich machendes Buch. Und du bist ja bei den Paralympics jetzt sehr oft gewesen 7-mal, und hast darüber 7-mal schon. Wahnsinn. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er der ein oder andere aus der Klientel dann durchaus aus diesem
und das war auch so. Also Matze ist jetzt, glaube ich, wirklich groß rausgekommen, auch mit seinen 1,42,5. Das Buch ist sogar noch vor Let's Dance erschienen, wodurch er dann so diesen richtigen Schub bekommen hat.
Stimmt, der war ja bei Let's Dance.
Genau, das war natürlich auch so eine Nummer. Wir haben uns in allererster Linie gut verstanden. Also das war so, aber trotzdem habe ich auch in ihm damals sofort gesehen, habe gesagt, der Junge hat Potenzial. Und das war einfach, wir saßen im Deutschen Haus in Rio zusammen und er hat erzählt und alle drumherum haben sich totgelacht. Und dann habe ich gesagt, Matze, über dich müssen wir echt ein Buch schreiben. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach das doch.
Ja.
So, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben so ein Konzept entworfen. Und das ist echt so, wie ich es auch da drin schreibe, das ist jemand, die Geschichte muss man erzählen. Und das sind eben auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich das Gefühl habe, die haben auch was zu erzählen. Und ja, deswegen, da habe ich große Lust drauf.
Wirst du nochmal ein Buch schreiben, wo wir einmal dabei sind? Oder du wirst ja sicher noch ein bisschen Journalismus betreiben wollen.
Ja, ja, ne? Also ich habe... Das Buch lief relativ gut. Der Matze ist gerade auf deutschlandweiter Lesetour damit.
Ja.
Richtig, richtig gut. Und dann kam danach auch die ein oder andere Anfrage, ob ich jetzt ein Buch schreiben will. Und da habe ich normalerweise Nein gesagt, weil ich auch nicht danach eine Auftragsarbeit quasi machen wollte. Mhm. Und weil es natürlich auch immer so ein bisschen schwierig ist, wenn du noch Journalist bist. Und ich stürze mich jetzt noch nicht rein, weil ich erstmal meinen Bereich aufbauen will und mich in erster Linie darum kümmern will. Aber ich habe natürlich im Hinterkopf schon den einen oder anderen Protagonisten, von dem ich mir vorstellen könnte, nochmal ein Buch zu schreiben. Mhm. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch mal 3 Fußballer ausgeguckt, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass die Geschichten richtig, richtig gut wären, also durchaus prominente. Mhm. Und habe jetzt mal zu allen direkt oder indirekt Kontakt aufgenommen und habe das mal platziert und habe gesagt, so, wenn ihr irgendwann mal wollt, können wir gerne machen. Und deswegen, also das ist natürlich auch was, wenn du jetzt sagst, so ein bisschen journalistisch austoben, gerade direkt journalistisch muss ich natürlich wirklich gucken, das darf sich nicht beißen. Mhm. Und das soll auch nicht den, das Gefühl erwecken, dass irgendwer denkt, ich will da jetzt irgendeinen Einfluss nehmen. Deswegen müsste es dann im Endeffekt schon ein Thema sein, mit dem ich sonst nichts zu tun habe, dass das quasi einfach eine ganz andere Baustelle ist.
Ja, ja.
Dann kann ich es mir vorstellen, da hätte ich auch Lust drauf. Das Schreiben hat mir großen Spaß gemacht und wie gesagt, war auch noch relativ erfolgreich und von daher.
Ja, dann lass uns doch ruhig mal, und dann nehmen wir auch mal wieder ein bisschen die FC-Fans hier wieder ins Boot, weil ich kann mir vorstellen, du hast 15 Jahre lang, glaube ich, den FC begleitet. Ja. Nicht nur logischerweise, weil man ja hier auch noch ein paar andere Vereine vorfindet, die aber eigentlich hier keine Rolle spielen. Einer ist gerade Meister geworden und du bist Sieger, aber das interessiert ja nicht so stark. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Was hast du so an Geschichten vielleicht zusammen? Hast du mal irgendwann jetzt mal nachgedacht, wenn man jetzt diesen Schritt beendet? Hey, aber das war mal echt eine coole Nummer. Also vielleicht ein paar Dönekes und wie man so
schön also sagt. Es war alles irgendwie cool, wobei man natürlich sagen muss, beim FC gab es viele Auf- und Abstiege und auch 2 Europacup-Teilnahmen. Mhm. Die Auf- und Abstiege habe ich nicht gezählt, waren wahrscheinlich dann so jeweils 3, die ich begleitet habe. Und 15 Trainer, glaube ich, erlebt.
Wow.
Aber es gab schon sehr, sehr viele Geschichten auch allgemein. Also ich war natürlich nicht der Journalist. Also ich habe schon eben überwiegend Köln und Leverkusen waren die Vereine, die ich betreut habe. Und dann eben auch noch meine Teamleitung und dann auch noch ganz viele andere Themen. Deswegen war ich halt logischerweise auch nie der Journalist, der jetzt bei jedem Training stand oder so. Mhm. Der sich ganz überwiegend nur jetzt um den Verein gekümmert hat. Trotzdem hat man natürlich in 15 Jahren sehr, sehr viel mitgekriegt und auch wenn es viele 0-0, 1-1 und sonst was Spiele gab, hat man auch wirklich richtig viele, viele coole Spiele erlebt da. Also ich habe mal überlegt, das erste Spiel, was ich in Köln geguckt habe, war im Oktober 2000. Oh. Ein 5-2 gegen Hansa Rostock und bei Köln saß Ewald Lienen auf der Bank und Christian Timm war überragend und bei Hansa saß Friedhelm Funkel auf der Bank. Und Steffen Baumgart auch, obwohl der Spieler war, der saß nämlich 90 Minuten draußen.
Okay.
Das war das erste Spiel, was ich in Köln gesehen habe. 5-2 ging es aus.
Ja.
Also in Köln. Ne? Köln habe ich vorher schon ein paar Mal gesehen gehabt und in Saarbrücken oder so. Und ja, es gibt schon ein paar Spiele auch, an die man sich erinnert. Auch ein paar lustige Begegnungen natürlich. Es gab ja schon ein paar kauzige Typen von Schmadtke an, den ich sehr mochte, oder Stöger. Da hat man schon das eine oder andere erlebt oder... Ich habe damals ja das letzte Interview mit Volker Finke gehabt, war direkt danach auch bei dir.
Das kann ich
mir auch noch gut erinnern.
Stammtisch, ne?
Genau. Und ja, es gab schon viele, viele besondere Spiele auch mal. Ein 8-1 gegen Dresden, 7-1 gegen Bremen.
Ja.
Ich glaube, das besonderste Spiel war 3-2 gegen Bayern nach 2-0 Rückstand. Novakovic und Poldi. War, glaube ich, das war richtig klasse. Oder die beiden Spiele gegen Arsenal. An Bornau kann ich mich erinnern, gegen Schalke kurz vor Schluss. Also es gab schon auch, obwohl man oft so aus der Saison raus ist und hat gedacht, okay, beim FC ist immer viel Event, aber das waren jetzt nicht unbedingt 15 Leckerbissen, die Spiele die Saison, aber wenn man so, dadurch, dass eben auch immer Emotion drin war, war es schon eine sehr, sehr aufregende, spannende Zeit, viele, viele nette Kollegen auch getroffen hier und also auch im Verein sehr, sehr viele, viele nette Menschen, auch in der Pressestelle und wie gesagt. Auch die Trainer und die Offiziellen, da waren schon viele sehr interessante Typen dabei.
Und sehr viele interessante Talksendungen hast du begleitet. Also unter anderem den Stammtisch, das Heimspiel seinerzeit. Ich habe mal nachgezählt, du hast, glaube ich, 24 Teilnahmen.
Beim Stammtisch oder bei beiden zusammen?
Nee, bei beiden zusammen insgesamt jetzt. Oh. Das waren von 300 Sendungen. Also ja,
das jeder achte.
Ja, du warst schon ab und zu dabei. Ne?
Also
es hat 12. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir immer da zu diskutieren. Leute waren auch immer sehr, sehr angetan von deiner Art. Man hat dir immer gemerkt, dass du einerseits zwar klar etwas Abstand hast, weil du eben jetzt auch kein Kölner bist, auf der anderen Seite aber auch sehr schnell dich hast fangen lassen von diesem Verein. Und wir haben da immer sehr angeregt diskutiert.
Also wenn du den Job nicht mit Leidenschaft machst oder dann auch natürlich für das Ganze ein bisschen Emotion kriegst, du darfst natürlich nicht ausschwenken. Und ich habe mich eher sogar gewundert, wie schnell man diese Emotionen in den Griff kriegt. Es gibt ja von dem Kollegen Christian Löhr so ein wunderschönes Stück, als er dann damals kurzzeitig in die Lokalredaktion ist und durfte wieder als Fan in den Blog und hat sich gewundert, dass er dieses Fansein nicht mehr zurückkriegt. Mhm. Und bei mir war es damals in Saarbrücken so, dass ich halt auch im Fanblog stand und bekam dann einen Anruf und du machst am nächste Woche Saarbrücken und dann saß ich ein Spiel später, saß ich oben auf der Pressetribüne und das hat direkt so Klick gemacht und man hat direkt ganz anders auf die Sache draufgeschaut und das war halt schon immer so. Also natürlich bei den Kollegen ist es noch viel, viel ausgeprägter, also dass man natürlich auch da mitfiebert, das hat mit ganz anderen Dingen noch zu tun. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die keine neutralen Journalisten wären, ganz im Gegenteil. Aber es ist natürlich so, bei mir war es überwiegend so, dass ich natürlich viel lieber was Positives geschrieben habe, als was Negatives.
Ja,
so, und bei den Kollegen kam eben auch noch, oder kam noch viel mehr dazu, dass man eben bei einer Kölner Lokalzeitung zum Beispiel einen starken FC braucht, weil das wirklich dann wichtig ist für die Zeitung, damit sie auch vorher die Auflagenzahlen, jetzt die Klickzahlen, dass die stabil sind, dass da was los ist.
Ja,
so, oder und es gibt natürlich auch, man denkt dann dran, so, wo fahre ich nächstes Jahr hin, wo muss ich mit dem Verein hin, darf ich vielleicht sogar nach Europa? Das sind alles Dinge, die natürlich so ein bisschen drin sind, aber trotzdem, ich habe wirklich auch in Köln, wo sehr viele Kollegen eigentlich mitgefiebert haben, hatte ich schon echt das Gefühl, dass sehr viele auch oder eigentlich alle wirklich das auch sehr, sehr neutral in der Berichterstattung gemacht haben.
Ja,
was man immer so sagt, die bösen Kölner Medien oder die schwierige Kölner Medienlandschaft. Also ja, gibt es hin und wieder natürlich. Das ist auch einfach das normale Echo, wenn so ein Verein so interessiert und wenn man in so einer Medienstadt ist, wie es dann auch in Hamburg oder so ist. Aber ich finde jetzt im Allgemeinen nicht, dass das jetzt so war, wie man es immer dargestellt hat, die bösen Medien sind an allem schuld und es gab Phasen, wo es teilweise richtig schlecht lief, wo das durchaus sehr, sehr gediegen begleitet wurde und wo eben nicht immer draufgehauen wurde und da muss ich echt für die Kollegen jetzt absolut eine Lanze brechen.
Ja, klar, das ist, in Fankreisen sieht man das ja teilweise wieder ganz anders, ne? So, klar, da gibt es auch welche, die das ähnlich sehen, das will ich gar nicht verschweigen, aber es gibt natürlich auch viele, für die ist die Presse halt einfach, klar, die Presse hat nicht die Aufgabe, den ersten FC Köln, ich sag mal, dauerhaft zu huldigen, sondern sie muss aufzeigen, was schief läuft. Teilweise natürlich auch, manchmal auch gewisse Eigeninteressen vielleicht doch eine Rolle spielen. Jedenfalls, wenn man gerade den Boulevardkampf untereinander sieht, wo man manchmal das Gefühl hat, jeder hat so seine Leute, die ihm was berichten und dementsprechend.
Auch nicht nur in Köln. Ja,
also das passiert aber überall. Ne?
Genau.
Das ist in anderen Vereinen nicht anders. Nur wir empfinden das hier nur so, weil bei uns, ich meine, der Globus bei uns ist der Stadtplan von Köln. Ne?
Ja, also ich habe überhaupt mit Verallgemeinerungen natürlich immer ein Problem. Also die Medien, das sind die Medien, die Männer, die Frauen, die Fußballer, das ist ja, ne? Also das so übergreifend zu machen, ist schwierig und natürlich gab es mal hier und da einen Artikel, wo man gesagt hat, boah, da hat der Kollege auch mal richtig draufgehauen und das hätte vielleicht jetzt auch so nicht sein gemusst. Aber das muss dann normalerweise der Verein oder der Betroffene dann mit dem Kollegen klären. Aber das ist dann kein allgemeines Problem der Kölner Medien gewesen.
Was wirst du vermissen?
Vieles schon. Also kommt natürlich darauf an, wie sich das jetzt im Alltag gestaltet. Also vermissen werde ich bestimmt das Schreiben, zumal man bei der Agentur auch wirklich immer unheimlich viel produziert hat und ich immer vom ersten Tag an unheimlich viel geschrieben habe und dann natürlich auch immer dieses Gruppenzusammensein mit den Kollegen, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich werde auch im Stadion sein, ich werde auch mal im Pressebereich sein, ich werde mit den Kollegen sprechen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so wahnsinnig viel ist. Also ich werde auch unterwegs sein, vielleicht jetzt nicht mit einem Verein auf Europacup-Reise, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz, ganz anders, beziehungsweise ich kann es ja auch in einem gewissen Rahmen beeinflussen und es wird schon Dinge geben, die mir fehlen, weil es ein Umbruch ist, aber ich habe die Entscheidung halt total bewusst getroffen und freue mich eigentlich eher auf das, was kommt.
So, du hast ja auch das WM-Finale 2014, ne? Also das ist ja auch auf deiner Tanzkarte sozusagen, ne? Das kannst du auch überall vorzeigen, ne? Und dann auch Weltmeister geworden, ne? Hast du im Siegerflieger gesessen?
Nee,
das nicht, das wäre noch die Krönung gewesen, ne? Den Pokal noch mitgenommen oder so, ne? Aber nein, aber es war ja so generell ein Riesenerlebnis, klar, ne? Und damit haben wir ja im Prinzip jetzt auch die Brücke geschlagen, weil wir wollen natürlich auch noch mal über die EM reden. Dennoch vielleicht noch eine letzte Frage. Worauf freust du dich denn am meisten in deinem neuen Job?
Ja, eben auf sehr, sehr vieles. Ich freue mich drauf, Dinge selbst gestalten zu können, mit kompletter, maximaler Freiheit. Ich freue mich, dass ich quasi mir meine Kunden aussuchen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Kunden, Klienten ist eigentlich ein blödes komisch, Wort.
Klienten, ja.
Partner, es passt auch, aber ja, also da bin ich noch ein bisschen am Feilen, wie ich die nenne.
Ja, gut, aber, machst du ja seit 3 Tagen.
Genau.
Aber hast du noch Zeit.
Aber ich will mir eben natürlich auch zum Teil der neuen Freiheit gehört, dass ich wirklich nur mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich zusammenarbeiten will. Das habe ich mir also ganz fest auf die Fahne geschrieben, dass ich mit keinem irgendwie aus Geldgründen zusammenarbeite, sondern dass ich mich eben auch so breit aufstelle, dass wenn einer weg ist, dass das nicht das Problem ist und wenn es dann irgendwann nicht mehr passt und dann, bevor man sich dann rumärgert, dann lässt man es vielleicht lieber. Mhm. Wobei ich natürlich jetzt schon sehr genau drauf geguckt habe, dass ich Leute habe, mit denen ich mir total vorstellen kann, dass das auch über viele, viele Jahre geht, wo man so einen Weg zusammen geht und dann eben was wachsen sieht. Und wenn ich dann irgendwie jetzt vielleicht mit jemandem arbeite, der noch nicht ganz so hoch ist und in 3 Jahren sehe ich den in der Bundesliga und er steht da und gibt völlig zufrieden und souverän Interviewen und alle loben das und feiern das, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja. Wir werden das natürlich verfolgen. Irgendwann wird es ja vielleicht auch mal ein Name publik werden oder genannt werden dürfen. Das warten wir einfach ab. Für heute danke ich dir schon mal, dass du uns deine ersten wirklich spannenden Einblicke dafür gegeben hast. Und wie gesagt, wir sind auch ein bisschen stolz, das exklusiv zu haben sozusagen. Und ich lasse mich mal überraschen, was da noch
passiert. Ja, ich war, wie gesagt, 24 Mal bei dir. Ich bin immer sehr gerne gekommen. Und du hast eben gesagt, das kam eigentlich immer gut an, aber es war auch einfach, weil ich mich immer wohlgefühlt habe. Also du hast da immer so einen schönen Rahmen gehabt und egal, ob wir jetzt hier bei dir sitzen oder ob das mit Zuschauern war, das hat mir immer große Freude gemacht.
Und es gab auch immer was Nettes zu trinken und was zu unterhalten. Also ich meine, wir hatten eigentlich immer Spaß. Je nachdem, wie der FC gespielt hat, war es vielleicht manchmal ein bisschen getrübt. Aber gut, lassen wir das mal weg, denn jetzt reden wir mal ein bisschen über die Europameisterschaft. Also ich meine, das können wir natürlich jetzt nicht ganz aussparen. Also ein ganzes Land fiebert halt dem Spiel jetzt entgegen, witzigerweise wieder gegen Spanien. Das hat auch was mit unserer persönlichen Geschichte zu tun. Ne? Also das muss ich einfach erzählen. Ich habe ja früher den Heimspiel-Fußball-Talk gemacht bei Center TV. Genau, und es gab eine einzige Folge von den 109, die ich da gemacht habe, die live übertragen wurde als Fernsehsendung. Das war, glaube ich, meine 4. oder 5. überhaupt da erst. Das ist ja was anderes, als in der Kneipe zu sitzen. Also du sitzt dann wirklich da und musst dann live in die Kamera reden. Das
war schon sehr professionell.
Mehr ja, ja, ja. Also das war schon, das war nicht Schüler-TV, das war schon ein bisschen mehr. Und da war Bernd Kullmann da, du warst da, ich weiß im Moment gar nicht, wer der
war Dritte war. War nicht sogar Rainer Kallmund der Dritte?
Nee, der Dritte war, nee, der war in einer anderen
Sendung. Ich war in irgendeiner Sendung mit Kulli und Kalli.
Ja, der, aber das war, ich weiß jetzt gar nicht, wer der Dritte war, egal. Auf jeden Fall haben wir da wirklich vor dem Halbfinale, und deswegen musste es nämlich live sein, weil das Nachmittag, glaube ich, das Halbfinale, glaube ich, nachmittags war. Und wir mussten dann halt wirklich davor live senden, weil normalerweise wurde das aufgezeichnet und später gesendet. Da hätte man auch nochmal ein kleines Fehlerchen oder sowas schneiden können. Und wir haben uns da wirklich die Köpfe heiß geredet über Jogi Löw und die Aufstellung. Und witzigerweise spielte ein Toni Kroos damals auch eine große Rolle. Den sollte Löw nämlich, unserer Meinung, wir alle in der Runde waren der Meinung, der muss aufgestellt werden und nicht Piotr Truchowski.
Der damals aber noch sehr jung war, ne? Der war 1920 der Groß. Ne?
Ja,
aber,
der war natürlich.
Aber wir waren jung. Uns alle einig, genau. Und es wird ja, auch wenn Spanien so viel besser war, dass sie wahrscheinlich sowieso gewonnen hätten.
Wahrscheinlich.
War trotzdem, glaube ich, das so gefühlt der größte Fehler in der Ära Löw, was ihm so außer dem verlorenen Halbfinale gegen Italien bei der EM 2 Jahre später.
Auch wieder Kroos, ne?
Gegen genau,
Pirlo.
Kroos gegen Pirlo gestellt, genau. Was ihm dann immer so ein bisschen vorgehalten wurde. Und das war lustig, weil wir wirklich alle da standen, wird er wohl den Kroos spielen lassen.
Bernd Kullmann sich vehement auch, der Kroos muss spielen, Der hat ja nachher, glaube ich, die einzig richtig große Torchance für Deutschland gehabt. Der wurde ja eingewechselt. Ne? Und war, glaube ich, Richtung Latte oder so, war auf jeden Fall, ansonsten haben die Spanier uns aber komplett beherrscht. Ja, und da sind wir bei den Spaniern, also wenn wir morgen gegen Spanien spielen, Kroos wird spielen, dann gehe ich aus, wenn er sich nicht verletzt. Aber
vielleicht zum letzten Mal.
Ja, das Problem werden wir also diesmal nicht haben, dass er nicht spielt, aber die Frage ist, wird es sein letztes Spiel? Was schätzt du, wie schätzt du die Spanier ein und wie die Deutschen?
Ich habe die Spanier Sonntag hier in Köln gesehen, gegen Georgien, auch davor größtenteils die Spiele im Fernsehen. Also unter normalen Umständen ist das natürlich der absolute Top-Favorit.
Ja.
Gerade wenn man sieht, wie eben auch in dem anderen Bereich England, Frankreich, Portugal, die sind zwar alle weiter, aber die haben ja auch nicht so wahnsinnig überzeugt.
Nee.
Also Spanien ist mit Abstand die beste Mannschaft. Die haben auch, glaube ich, erst ein Gegentor über ein Eigentor. Also ist auch nicht nur, dass die jetzt nach vorne so stark sind. Die haben ein super Mittelfeld, ein zentrales. Also normalerweise ist das die Endstation? Also ich würde die Chancen so 70-80% für Spanien werten. Was natürlich der riesengroße Vorteil jetzt ist, ist, dass du eigentlich nicht mehr so viel zu verlieren hast.
Ja.
Also natürlich ist es so, wenn du im Viertelfinale rausgehst, und es sollte auch möglichst jetzt nicht ein 3-4-5-0 sein, aber wenn man überlegt, wo man herkommt, wo die letzten 3 Turniere verlaufen sind, wie die Stimmung im Oktober war nach den Spielen gegen Österreich und die Türkei, und wenn man dann sieht, wie das jetzt abgelaufen ist und wenn man dann irgendwie 1-0 gegen den Top-Favoriten verliert und eine gute Leistung bietet, dann war das eine ordentliche EM von der deutschen Mannschaft. Und deswegen kann es eigentlich schon gar nicht mehr so furchtbar schief gehen. Und das ist was ihnen vielleicht die Möglichkeit gibt, befreit aufzuspielen. Mhm. Und ja, dann, man könnte jetzt sagen, du kannst dann einfach mal in Führung gehen und dann gucken, was passiert. Dann bin ich eher gespannt, was mit den Deutschen passiert, falls sie in Führung gehen sollten.
Ja.
Spanier haben wir Sonntag gesehen gegen Georgien, die geraten an Rückstand und spielen einfach ihren Stiefel runter. Also die wirst du damit nicht so schocken, aber vielleicht wird dir das eine Tor dann doch nochmal so ein bisschen Schub geben. Und
ja.
Also das wäre natürlich, vor allem dann ist der Weg gefühlt frei, weil du natürlich trotzdem dann Frankreich wahrscheinlich im Halbfinale hast und dann, weiß ich nicht, England oder Holland im Endspiel. Aber das ist wirklich, wenn du die schlägst, dann kannst du natürlich jeden schlagen.
Okay, also das wird ja jetzt freitags erscheinen, also am Spieltag selbst, was wir hier heute machen. Aber aus unserer Sicht ist es eben morgen, weil wir heute Donnerstagabend. Ich glaube, dass wir morgen auch rausgehen. Also ich bin bei 70-30. Also,
ja, so
aber du hast natürlich eine Chance. Also und darauf hoffen natürlich alle. Die Chance ist da, weil, mein Gott, auch Spanien hat ja natürlich auch schon gezeigt, dass sie nicht besonders effizient zum Beispiel sind. Gegen Italien zum Beispiel, das hätten die ja 5-6 Tore machen müssen. Und auch generell, die haben 2 Spiele hoch gewonnen und dann 2 Spiele dann äußerst knapp. Und
wobei Albanien war dann die B-Mannschaft und selbst die war gut. Das ist natürlich auch nochmal was man sieht, dass da noch alles auf der Bank sitzt und wer da noch alles reinkommen kann. Also die sind schon stark. Aber wenn der jetzt wirklich nach den beiden Niederlagen im Oktober einer gesagt hätte, wir sitzen jetzt hier und bisher 4 mehr oder weniger ordentliche Spiele, gute Stimmung um die Mannschaft und man spielt gegen Spanien und denkt, man hat eine Chance. Also das ist schon viel, viel mehr, als man da gedacht hätte. Und ich finde super, was Julian Nagelsmann in den letzten 3-4 Monate daraus gemacht hat. Und also so, so konsequent und ohne Rücksicht auf Verluste da auch alles zu ändern. Also ich meine, er ist 36, hat schon drei Vereine, wenn das jetzt total, also er hat so viel verändert, dass es auch irgendwie seine Nummer war. Und wenn das jetzt richtig in die Hose gegangen wäre, dann hätte er natürlich ein richtiges Problem gehabt.
Ja.
Und wenn ich überlege, man denkt die ganze Zeit, jahrelang gab es die Diskussion, Goretzka, Gündogan und Kimmich, welche zwei spielen auf der Sechs? Und er kommt einfach mal und sagt, ja, gar keiner. Ne? Gündogan vor, Kimmich zurück, Goretzka raus, ich nehme den Groß zurück, stelle den Andrich daneben, fertig. So, und es funktioniert. Und das ist einfach was, wo man sagen muss, das ist echt ein guter Trainer, der draufblickt und das Potenzial entdeckt und erkennt, was muss ich verändern, damit es klappt. Und deswegen, also er hat auf jeden Fall schon gewonnen, egal wie es jetzt ausgeht. Mhm. Und die Mannschaft auch. Und natürlich ist es blöd und ärgerlich, wenn du rausgehst. Wir erinnern uns alle noch an Italien damals, an den Schock im Halbfinale. Das ist bitter dann im eigenen Land. Aber wie gesagt, es ist, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, ist jetzt schon mehr erreicht, als man vorher gedacht hätte.
Auf jeden Fall hat diese Europameisterschaft bei vielen Leuten dann doch was ausgelöst. Man ist ja vorher nicht mit allzu viel Erwartungen da reingegangen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war. Aber so, es ist halt doch eine ganz andere Stimmung, also eine Fußballstimmung. Ich meine, ich finde diese Sommermärchen-Vergleiche mittlerweile völlig überflüssig. Das sind zwei völlig verschiedene Turniere, zwei völlig verschiedene Jahre, also...
Und auch deutlich schlechteres Wetter.
Deutlich schlechteres Wetter. Was den Fußball angeht, ich habe mir letzte Woche, als Jürgen Kemper hier war und Julian Witzel, habe ich noch gesagt, dass es vom Sportlichen her sogar noch besser ist als beim Original-Sommermärchen. Mittlerweile würde ich das jetzt nicht mehr so sagen.
Ersten zwei Spieltage waren sehr gut, wirklich. Ja. Da waren tolle Spiele dabei. Mhm. Und dann die dritte Runde war schon schwierig und jetzt die K.O.-Spiele, da war
noch
echt
nicht
viel,
so
viel Schlechtes dabei. Ja, viel Taktieren, wenig Tore, wenig Spektakuläres, das ist schon so.
Ja, leider.
Hoffen wir mal, dass da nochmal so ein bisschen jetzt der Schwung hochkommt.
Ja, es kommen vier Viertelfinals, die viel versprechen. Also da ist wirklich richtig überall Zunder drin. Klar, wir hätten uns auch die Österreicher gewünscht. Also letzte Woche die Runde haben alle Österreich als Geheimfavoriten gesehen. Jetzt ist es der Geheimfavorit. Ne? Also er ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Das ist schon bitter. Ne? Also, weil die haben eigentlich neben den Spaniern die überzeugendste Vorrunde gespielt, auch wenn sie ein Spiel da verloren haben.
Aber auch da, das ist dann vielleicht eher nochmal ich will jetzt nicht Österreich mit Spanien dann nochmal zu sehr vergleichen, aber das ist vielleicht die Hoffnung, die du eben in einem Spiel auch hast, weil es hat sich ja eigentlich in dem Spiel sogar bestätigt. So, also die haben, glaube ich, weiß ich nicht, 25-6 Torschüsse oder was, die kriegen die beiden Tore über Ecken. So, also du kannst auch als vermeintlich schlechtere Mannschaft, wie es die Türkei eigentlich in dem Fall war, mit großer Disziplin und mit Standards und mit ein bisschen Glück kannst du das auch gewinnen. Und das ist vielleicht auch die Hoffnung, die Deutschen dann gegen die Spanier haben. Also, aber was ich zum Beispiel cool fand an dem Turnier, wir schimpfen ja immer alle, dass die Turniere so aufgebläht sind. Und jetzt sind es 24 und man überlegt, ich finde sogar aufgrund des Modus sogar zu Recht, das vielleicht sogar auf 32 zu erhöhen. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, welche Teams sowohl fußballerisch als auch von den Fans hier so richtig Schwung reingebracht haben.
Ja.
Die Schotten, die Georgier, die Albaner, Slowenen haben super
Rumänen,
Fans gehabt. Rumänen, das war großartig. Das sind alles Mannschaften, die in einem 8er oder vielleicht auch 16er Feld nicht dabei sind.
Ja.
Und das ist gerade bei so einer Endrunde, ist das schon sehr, 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 sehr cool. Und wenn du dann 32 hast, dann hast du halt zwei Gruppen mehr, dann hast du aber diese blöden Gruppen-dritten Version irgendwann weg und dann hast du ein paar Spiele mehr, aber nicht für eine Mannschaft. Also diese 7, die man jetzt hat, das ist schon wirklich, glaube ich, das Ende der Fahnenstange. Aber wenn man jetzt noch sieht, was wäre denn dann vielleicht noch dabei, wenn du auf 32 gehst? Da hast du in Europa noch Mannschaften wie Irland, wie Nordirland, wie Schweden, Finnland, Norwegen, wo man sagt, die sind auch total belebt. Island, Wales, das sind auch alles total belebende Elemente. Und ich würde nach der Erfahrung von dem Turnier sogar auf 32 hochgehen und sagen, nimmt dieses Turnier doch wirklich als Fest von ganz Europa, nimmt sie alle mit, lasst sie feiern und...
Ja, also die Skepsis war groß, bei mir auch. Ne? Ja. Also die haben ja 2016, glaube ich, angefangen damit, das auf 24 Mannschaften. Und bis auf diese dritte Platzgeschichte, da bin ich bei dir, ist das aber eigentlich jetzt jedes Mal toll gewesen. Also vor allen Dingen, dass halt wirklich, ich meine, die Isländer, wer erinnert sich nicht daran, ne? Vor ein paar Jahren, wann war das, 16? Ja. Dann natürlich auch die
Nordiren
gegen Deutschland. Genau, ne? Also
Wales im Halbfinale.
Ja, oder überhaupt manche, auch die jetzt gar nicht so viel auf die Kette kriegen, sportlich, aber halt einfach, weil die Fans so geil sind, die Iren damals auch. Ne?
Also, und in Europa sind die Unterschiede ja auch nicht mehr so groß.
Ja.
Deswegen reicht halt zum Beispiel auch bei Norwegen ein Haaland nicht, um dabei zu sein.
Ja, also Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass so Mannschaften wie Frankreich und England, die eigentlich überhaupt nicht ihr Potenzial abrufen und trotzdem irgendwie jetzt wieder im Viertelfinale stehen.
Ja, das ist dann am Schluss, glaube ich, die individuelle
Qualität. Also ich hätte gerade jetzt den Engländern, die hatten es einfach nicht verdient, sorry. Nee, also in meinen Augen nicht.
Und weil es natürlich eine super Mannschaft eigentlich ist, aber die
spielen
total ängstlich und verstehe es auch nicht. Also wie du mit dem Spielerpotenzial so ängstlich spielen kannst. Ich habe neulich gelesen, Tobias Escher, der im Internet ja immer diese Taktikanalysen macht, hat gesagt, der Southgate ist eh schon so ein ängstlicher Typ und den Titel hat er nie gewonnen, auch wenn er nah dran war. Und jeder vermeintliche Misserfolg oder jedes Scheitern kurz vorm Ziel hat ihm das Gefühl gegeben, er sei doch zu viel Risiko gegangen und hat dann immer noch mehr Risiko rausgenommen, bis diese Risikoarmut das eigentliche Risiko ist. Das fand ich sehr schön formuliert.
Ja.
Und weil du eben deine Stärken nicht ausspielst. Ja, weil du sagst, okay, ne, wir machen hier hinten dicht, wobei sie jetzt ja nicht nur hinten drin stehen, aber wir spielen eher kompakt und gucken, dass das eine Tor reicht. So, aber das kann normalerweise nicht funktionieren auf Dauer, aber wer weiß es.
Also. Auf das Spiel bin ich jetzt auch besonders gespannt gegen die Schweiz, die sich ja hervorragend hier verkauft, die Italiener hier eiskalt rausgeknallt
haben.
Schweiz
ist ein sehr zäh,
Also, und wir haben ja auch
genau die sein, die
Probleme.
Den Engländern wehtun. Genau.
Ja, es wäre auch schön, wenn man eine Mannschaft, die nicht immer die üblichen Verdächtigen, Frankreich, Spanien, wenn auch mal vielleicht so eine Mannschaft es weit schafft. Also ich hätte nichts dagegen, weil das bringt noch mal ein bisschen Farbe rein und die hätten es auch durchaus verdient. Also zumindest so Halbfinale traue ich denen schon zu und dann muss man mal sehen, wie es weitergeht. Ne? Naja, wir werden sehen. Wer ist denn dein Europameister? Hast du einen Tipp?
Also normalerweise Spanien. Würde ich sagen Spanien, aber ich sage jetzt mal so, der Sieger des Spiels Spanien-Deutschland.
Ja, okay, da gehe ich jetzt einfach mal mit. Also, wobei auch da ich befürchte, dass es die Spanier sein werden. Aber wer weiß, Toni Kroos spielt ja diesmal. Und
aber die haben es dann bestimmt auch verdient. Und dann kann Deutschland sagen, wir sind gegen Europameister raus, also alles gut.
Ja, also mir wäre es noch wichtig, wenn wir dann morgen rausgehen oder heute, je nachdem wann ihr es schaut, dass es hoffentlich nicht dann ein Untergang wird. Ne? Das wäre dann schade.
Das wird schon nochmal viel kaputt machen, aber
ja,
also.
Wobei die Spanier das auch können. Also wenn die wollen, können die das.
Und, wie du gesagt hast, sie hätten noch gegen Italien 5-0 gewinnen können.
Ne? Naja, eben.
Wenn sie dann die 5 machen, dann siehst du halt vielleicht mal schlecht aus.
Dann siehst du wirklich schlecht aus, aber gut. Aber du hast vielleicht jetzt auch ein Team, das finde ich interessant, vielleicht als letzten Satz zur deutschen Nationalmannschaft, wo du sagen kannst, das ist ein Weg, den man mit denen beginnen kann. Ne? So, wo man so ähnlich wie 2-6, ne, dann ist dann auch doch vielleicht auch ein Vergleich erlaubt, wo man gesagt hat, okay, da sind ein paar spannende Leute dabei und schauen wir mal, ob wir das über die nächsten Turniere aufbauen können.
Also einerseits ja, wobei die Lehre genau dieses Turniers, was wir eben gesagt haben, ja eigentlich ist, guck immer auf das, was gerade ist. Mhm. So, und du hast jetzt über Jahre erzählen können, du baust das auf und 2 Monate vom Turnier merkst du, nee, ich brauche hier den Groß, ich hole den zurück. Mhm. So, und das ist eben das, du kannst jetzt sagen, du baust jetzt alle auf und du gehst in die ganze, und trotzdem musst du 1-2 Monate vor der WM in den USA nochmal gucken, was brauche ich jetzt? Und dann kann es eben genauso, wie es jetzt passiert ist, sein, dass du alles wieder umwirfst.
Ja.
Dass du einfach sagst, so, jetzt brauchen wir eben das. Und das hat Löw ja sogar damals auch schon gemacht, dass er eben lange, lange Junge hat einspielen lassen und ist dann nachher doch wieder auf die Alten zurück. Also deswegen, natürlich gibt es dieses Potenzial und Musiala und Wirtz, was sind sie beide, 20, glaube ich, man kann sich gar nicht vorstellen, wie die in 5 Jahren spielen, wenn die fit bleiben und wenn das alles halbwegs normal läuft. Und dann hast du wirklich totale Granaten da. Und wenn dann noch irgendwann ein richtig junger, also Füllkrug finde ich sogar gut, aber wenn dann noch ein junger, richtig guter Stürmer vielleicht dazukommt, dann
Also man muss jetzt nicht den Notstand ausrufen, da ist schon noch was, worauf man zurückgreifen kann. Und ich denke, wir sollten vielleicht noch, weil wir eben heute noch den 4.7. haben, müssen wir können, also ich meine, das ist die fußballerische DNA des deutschen Fußballs basiert, ich muss es einfach nochmal herausholen, auf dem Wunder von Bern. Das Buch ist natürlich nicht von mir. Also es gehört mir, aber ich habe es natürlich nicht geschrieben. So richtig schön noch.
Nur ein Erstdruck.
Bisschen in Altdeutsch hier mit Zeichnungen drin. Also das habe ich als Kind verschlungen. Und klar, das war damals schon alt. Ne? So nach dem Motto, ne? Wenn ich das so 72 gelesen habe, war das 18 Jahre her oder so. Aber das ist die deutsche fußballerische DNA. 70 Jahre heute, darum geht's. Ne? 70 Jahre ist es heute her. Also die Bedeutung ist schon noch da. Ne? Der Mythos lebt, oder?
Total. Also du hast jetzt natürlich gesagt, dass du das... Also du warst schon vor der WM 74 ja so, dass du, aber bei mir war 74 schon rum, als ich geboren bin, 75 geboren. Ich bin eher so mit dieser 74er-Mannschaft dann schon als Kind reingewachsen. Mhm. Aber trotzdem, und mein Vater war wiederum zu jung, der war 3 beim Wunder von Bern oder 2,5, der hat das auch. Aber der hat natürlich viel mitbekommen und mir viel erzählt. Und diese Reportage von Herbert Zimmermann, ich weiß nicht, wie oft ich die gehört habe. Ja. Und diese alten Bilder, die man dann irgendwann nachkoloriert hat. Und das hat schon wirklich eine unfassbare Faszination. Und ja, also auch wie gesagt, so 2, 3 von den Weltmeistern von damals durfte ich irgendwann mal noch kennenlernen. Und
ja.
Das Fritz Walter und sein Bruder und so und Horst Eckel. Das ist schon eine richtig, richtig coole Generation gewesen. Und
ja. Ja. Also es wirkt jetzt wirklich wie Stummfilmzeit, wenn man das bedenkt. Aber auf der anderen Seite, es ist nun mal die Basis von allem. Ne? Also ich glaube auch, dass dieser erste WM-Titel einfach nötig war, um überhaupt weitere zu ermöglichen. Ne? Also klar, weil natürlich auch viele Leute dann noch mehr auf die Straßen gegangen sind. Damals hat man ja auf der Straße gekickt. Also ich bin auch noch so ein Straßenfußballer. Also und natürlich auch die Generation Beckenbauer und all die, die dann 74 triumphiert haben, die haben ja gewusst, hey, das hat doch schon mal funktioniert. Ne? Ja, also ja. Ungarn ist ja den umgekehrten Weg gegangen. Ne? Also lange Zeit, sie kommen ja langsam wieder so ein bisschen, aber Ungarn, der ungarische Fußball, der damals ja eigentlich State of the Art war, nicht eigentlich, lass das eigentlich weg, die waren einfach die Beste über Jahre. Ich habe das nochmal nachrecherchiert, die haben ja vorher, glaube ich, 4 oder 5 Jahre nicht verloren und auch danach haben die 3 oder 3 Jahre kein Spiel mehr verloren. Das ist ja der Hammer, die haben nur ein einziges Spiel verloren, das war dieses Spiel.
Was natürlich für die besonders bitter ist, weil sie ja davor und danach auch nie was gewonnen haben, was Großes. Ne?
Ja,
klar. Das ist schon bitter, wenn du jetzt sagst, Ungarn war halt nie Weltmeister, aber eigentlich hätten sie es sein müssen. Aber nein, auf Gottes Willen, das ist natürlich. Also, die deutschen WM-Titel waren natürlich immer irgendwie besonders. Da gab es immer besondere Momente. Also, 1954 dann eben die erste nach dem Zweiten Weltkrieg, dann 90 nach der Wiedervereinigung oder sagen wir mal mittendrin, ne, 3. Oktober war es dann danach.
Ja.
Aber es war ja schon klar und dann 14 als erste Mannschaft in Südamerika und dann noch die Heim-WM. Das waren immer besondere Titel, nicht nur, weil es eben Titel waren.
Mit dem 7-1 noch.
Genau, ne, aber so. Der also, war wahrscheinlich wirklich trotzdem der besonderste.
Ja, und, klar, aufgrund der ganzen Geschichte. Und naja, also wir wollten einfach an diesem besonderen Tag natürlich auch das nochmal erwähnt haben, weil ich finde, das gehört auch dazu, auch wenn es schon ein bisschen lange her ist. Egal.
Ja, beide nicht erlebt.
Nee, das, also ich meine, jetzt bin ich ja schon bald älter, aber das habe ich dann nicht geschafft. 10 Jahre später, erst im Meisterjahrgang 64. Holger, ich habe dir zu danken für eine wirklich total interessante Stunde, die wir jetzt hier gesprochen haben. Stunde? Ja, fast eine Stunde oder ein bisschen mehr sogar, ich habe es nicht genau. Aber es war auf jeden Fall lang genug, um einen ersten Einblick in spannende neue Wege, die du jetzt gehen wirst, Einblick zu haben und wir werden das weiter verfolgen. Und vielleicht hast du ja heute jetzt wieder oder jetzt wieder die Möglichkeit, flexibel öfter mal hier bei den Thekenphilosophen vorbeizuschauen.
Die Möglichkeit bestimmt, ich werde es auch gerne wieder machen. Und wie gesagt, wie du sagst, bin erst 3 Tage dabei. Jetzt konnte ich eher erzählen, was ich plane. Und wenn ich in, weiß ich nicht, mal im Jahr wiederkomme, dann kann ich dir auch schon ein bisschen was erzählen, was passiert ist.
Dann kannst du uns eine PowerPoint-Präsentation machen über
dann
deine
Dann mache ich
das Sehr gut, danke. Ja, in diesem Sinne würde ich mich auch bei euch verabschieden und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn die Thekenphilosophen wieder dran sind. Wann das sein wird, lasst euch einfach überraschen. Ihr wisst, wir haben nicht so den festen Turnus. Aber nach dem Sommer könnte sich das ändern. Das sage ich jetzt einfach schon mal. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.
Tschüss.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.